Samstagsuni im Wintersemester 2010-2011 zum Thema Mythos in Geschichte und Gegenwart. Sechster Vortrag, Professor Wolfgang Kofler, Icarus und Phaeton, antike Flugmythen in unserer Alltagskultur.
Danke für die wohlwollende Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute den Weg hierher gefunden haben, um sich Ausführungen eines Altertumswissenschaftlers beziehungsweise genauer eines klassischen Philologen über ein Gebiet anzuhören, das noch nicht seit so langer Zeit in den Zuständigkeitsbereich seiner Disziplin fällt. Die Altertumswissenschaften beschäftigen sich nämlich nicht nur mit verstaubten antiken Texten oder griechischen und römischen Mauerruinen, sondern fragen auch danach, wie die Antike heute noch in unserer Welt präsent ist, beziehungsweise auf welchen Kanälen sie zu uns gelangt und warum sie das überhaupt tut. Man bezeichnet dieses Teilgebiet mit den Begriffen Nachwirken oder Fortleben der Antike oder noch besser mit Rezeptionsgeschichte. Unter den Altertumswissenschaftlern haben sich besonders die klassischen Philologen dieser Disziplin angenommen. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat die Rezeptionsgeschichte wichtige Impulse gerade von der Literaturwissenschaft empfangen. Ich erinnere hier an die philologische Methode der Rezeptionsästhetik, die in den 60ern an unserer Nachbaruniversität Konstanz entwickelt wurde. Forscher wie Hans-Robert Jauss, Wolfgang Iser oder eben auch der vor nicht allzu langer Zeit verstorbene klassische Philologe Manfred Fuhrmann, der ist hier auf dem Bild abfotografiert, fragten in diesem Zusammenhang danach, wie literarische Werke, und zwar ohne Rücksicht auf ihre ursprüngliche Bedeutung, in späteren Zeiten gelesen bzw. verstanden wurden. Zum anderen ist das Fortleben der Antike natürlich besonders in der Kunst sichtbar und da besonders in der Literatur. Ich erinnere hier nur an Autoren wie Goethe und Schiller, Grillparzer oder, wenn Sie ein Beispiel aus der neueren Zeit bevorzugen, Christa Wolff. Diese Festlegung auf die Kunst bzw. auf die Literatur und da vor allem auf die schöne Literatur führte aber dazu, dass man einen anderen Bereich, in dem man sich ebenso auf die Antike zurückbesann, lange vernachlässigte. Ich meine hier eben jenen der Alltagskultur. Der Grund hierfür lag sicherlich auch in einem gerade Liebhabern der Antike nicht völlig fernen Snobismus, der nur ungern zur Kenntnis nahm, dass die hehren Inhalte der Antike manchmal auch zu Otto Normalverbraucher in die Niederungen des gewöhnlichen Lebens hinabsteigen. Zum Glück gehört jedoch auch diese Haltung der Vergangenheit an. Wobei auch hier die Literaturwissenschaft es war, die einen Prozess des Umdenkens einleitete. In den letzten Jahren entwickelte sie nämlich eine Teildisziplin, die sich explizit nicht mehr mit der sogenannten hohen Literatur beschäftigte, sondern ihr Interesse auch auf die niedrige, die sogenannte Trivialliteratur richtete. Für die Altertumswissenschaften bedeutete dies, dass man nun auch Gattungen wie antiken Comics oder antiken Filme erforschen konnte. Unter dem Einfluss der immer populärer werdenden Kulturwissenschaften wurde dieser Horizont dann erweitert, und zwar eben auch in Richtung Alltagskultur. All das, was ich Ihnen bisher ganz allgemein zum Fortleben der Antike erzählt habe, gilt natürlich auch und im Besonderen für den Bereich Mythos. Und ich möchte Ihnen heute zwei Beispiele für das Fortleben von antiken Mythen in Bereichen geben, in denen man es nicht unbedingt vermuten würde. Die Geschichten von Icarus und Phaeton. Beide Mythen weisen inhaltliche Ähnlichkeiten auf. Handeln sie doch von einem Flug durch die Luft, der aufgrund von Übermut in eine Katastrophe mündet. Wir werden aber sehen, dass sich bei den von mir behandelten Beispielen Unterschiede in der Art und Weise erkennen lassen, in der an den antiken Traditionsstrang angeknüpft bzw. mit dem im Mythos weitergegebenen antiken Erbe und den von ihm bereitgestellten Assoziationsmöglichkeiten umgegangen wird. Mit anderen Worten heißt dies Folgendes. Beim ersten Beispiel ist der Rezeptionsvorgang, sprich der Verweis, auf die antiken Wurzeln des Mythos intendiert, das heißt beabsichtigt, und er gelingt auch. Dies ist vor allem deshalb erstaunlich, weil in dem vorzustellenden Fall sogar eine Umdeutung der Ikarus-Geschichte traditionell zugeschriebenen Funktion vorgenommen wird. Bei Beispiel 2 ist im Punkt der Antike nichts intendiert. Ja, die antiken Assoziationen des Phaeton-Mythos sollen sogar unterdrückt bzw. blockiert werden. Ich persönlich finde nun nicht nur dieses Blockieren einer antiken Tradition interessant und erforschenswert, sondern auch den Umstand, dass dieses Unterfangen grandios gescheitert ist. Dazu später mehr. Wenden wir uns zuerst aber dem Ikarus-Mythos zu. Wie von vielen anderen antiken Mythen auch, kennen wir auch von dieser Geschichte bereits im Altertum verschiedene Versionen. Eine der geläufigsten dürfte die folgende sein. Sie ist wohl den meisten von Ihnen bekannt. Zur Auffrischung erlaube ich mir, die wichtigsten Details trotzdem zu resümieren. Nachdem der ehrgeizige athenische Erfinder Daedalus nach dem Mord an einem hoffnungsvollen Schüler aus seiner Heimatstadt geflüchtet ist, sucht er Zuflucht beim König Minos in Kreta, dem er unter anderem das berüchtigte Labyrinth erbaut, in dem dieser den Minotaurus festhält. Daedalus ist in Kreta aber so erfolgreich, dass ihn Minos gar nicht mehr in die Freiheit entlassen will, und so sinnt er zusammen mit seinem Sohn Ikarus auf eine Möglichkeit zur Flucht. Da der König mit einer starken Flotte das Meer kontrolliert, bleibt ihm nur der Weg durch die Luft, um von der Insel zu entkommen. Daedalus baut sich und seinem Sohn deshalb künstliche Flügel aus Vogelfedern, die er mit Wachs verbindet. Vor dem Abflug ermahnt er Ikarus, auf keinen Fall der Sonne nahe zu kommen, da diese durch ihre Hitze das in seinem Fluggerät verwendete Wachs zum Schmelzen bringen würde. Im gleichen Zug warnt er ihn auch vor dem Wasser, das seine Federn beschweren und fluguntauglich machen könnte. Zunächst läuft auf dem Flug alles gut. Nach einer Weile findet Ikarus jedoch Freude am Fliegen. Er wird experimentierfreudiger und wagemutiger. Und schließlich passiert, was Daedalus befürchtet hatte. Ikarus kommt der Sonne zu nahe. Seine Flügel bzw. die Wachsverbindungen lösen sich auf. Er stürzt ins Meer und ertrinkt. Die Stelle in der östlichen Ägäis, wo sich das Unglück ereignet haben soll, wird in Erinnerung an ihn Ikarisches Meer genannt. Hier sehen Sie ein Ihnen ebenfalls wahrscheinlich bekanntes, berühmtes Gemälde von Peter Bruegel dem Älteren, in dem dieser die Katastrophe festgehalten hat. Interessanterweise aber nicht im Zentrum des Werks, sondern als Detail am Rande. Hier sehen Sie den abgestürzten Ikarus, das finden Sie hier vergrößert. Und mit dieser Darstellung am Rande des Bildes will Bruegel, sozusagen Kunsthistoriker, wahrscheinlich die Teilnahmslosigkeit des Weltgeschehens Einzelschicksalen gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich zeige Ihnen auch zwei antike Bildquellen. Der Daedalus und Ikarus Stoff war auch in diesem Bereich in der Antike schon sehr beliebt. Die erste Quelle zeigt ein Marmorrelief, also auf der linken Seite, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Sie sehen Vater und Sohn beim Basteln der Flügel. Man achte darauf, wie aufmerksam und noch folgsam der junge Ikarus Daedalus zur Hand geht und einen Flügel hält. Über seiner Brust kreuzen sich zwei Gurte, das sehen Sie hier, an deren hinterer Seite später dann wahrscheinlich die Flügel festgemacht werden sollten. Auf dem zweiten Bild haben Sie einen Bronzediskus aus derselben Zeit. Ganz oben erkennen Sie den Sonnengott mit seiner Strahlenkrone. In der Mitte des Bilds schwebt der verzweifelte Daedalus noch durch die Lüfte. Ganz unten sehen Sie bereits den abgestürzten Ikarus. Offenbar ist er aber nicht im Meer ertrunken, sondern in einem Fluss, denn die ein Wasser, ja, einen Wasserkrug tragende Figur links, also hier sehen Sie den Krug, ist ikonografisch nur als Flussgott zu interpretieren, also da gibt es wenig andere Möglichkeiten. Die Geschichte scheint übrigens wichtige anthropologische Konstanten anzusprechen. Wir finden Elemente von ihr sogar bei den Hulupi, das sind Indianer aus Paraguay, die sich die Geschichte von einem Jaguar erzählen, der einen Vogel imitieren wollte, sich zu diesem Zweck Federn mit Wachs auf dem Rücken befestigte und schlussendlich in der Hitze der Sonne ebenfalls abstürzt. Sie sehen, wesentliche Elemente finden wir hier in beiden Versionen. Nun, aber zurück zur von mir gerade referierten Standardversion des Icarus-Mythos beziehungsweise zur literarischen Überlieferung. Wie in vielen anderen Fällen auch, verdanken wir sie im Wesentlichen Ovids Metamorphosen, den Verwandlungen, um einem um die Zeitenwende entstandenen epischen Gedicht in ungefähr 12.000 Hexametern. Der Text, und ich beschreibe den jetzt deshalb ein bisschen, weil er wirklich wichtig für dieses Fortleben des Mythos im Allgemeinen und im gesamten Bereich der europäischen Kultur ist. Der Text besteht aus einer Fülle von mythologischen Erzählungen, die eines gemeinsam haben. Irgendwo in den einzelnen Mythen kommt eine Verwandlung vor. Besonders häufig sind Verwandlungen von Menschen in Pflanzen oder Tiere. Bei Icarus geht es um eine künstliche Metamorphose, nämlich die von einem Menschen in einen, ja, Kunstvogel sozusagen. Insgesamt erzählt uns Ovid in seinem Gedicht ca. 250 Verwandlungsgeschichten. Die Zahl der Metamorphosen selbst ist sogar noch größer, weil in einigen Sagen gleich mehrere vorkommen und einige vom wachsamen Leser erst beim näheren Hinschauen entdeckt werden können. So zum Beispiel ist das ganze Werk als Metamorphose angelegt, weil in ihm das traditionelle römische Epos, das seine wichtigste Ausprägung in Vergils Aeneis erhalten hatte, eine neue Gestalt annimmt, im Laufe einer literarischen Metamorphose sozusagen. Wichtig für uns ist hier aber Folgendes, und deshalb habe ich mir auch einen kleinen Ausblick auf dieses Werk erlaubt. Ovid setzt seinen Ehrgeiz daran, in möglichst vielen antiken Mythen eine Verwandlungsepisode zu entdecken, oder, falls die jeweilige Geschichte traditionell keine bietet, eine einzubauen bzw. zu erfinden. Auf diese Weise resultiert sein Werk in einem riesigen, übrigens überaus unterhaltsamen und fast vollständigen Kompendium der klassischen Mythologie, das im Übrigen viele Jahrhunderte hindurch auch als solches verstanden und gebraucht wurde. Als ich in meiner Studienzeit in Tübingen einmal an einem Goethe-Seminar teilnahm, pflegte der leitende Professor immer wieder zu sagen, Kommilitonen, so hat das keinen Zweck. Wenn Sie die deutsche Literatur bis ans Ende des 19. Jahrhunderts verstehen wollen, müssen Sie zwei Bücher lesen, und zwar komplett, nämlich die Bibel und Ovids Metamorphosen. Also dann sehen Sie die zentrale Stellung dieser Texte. Wir werden später auch für Phaetons Schicksal die ovidische Version bemühen. Inzwischen möchte ich Ihnen aber eine zentrale Passage aus seiner Icarus-Geschichte in der Übersetzung von Erich Rösch vorlesen. Wir werden sie dann gleich noch brauchen, und um Ihnen einen Eindruck von der klanglichen Pracht des Originals zu vermitteln, werde ich im Anschluss der Übersetzung zumindest einige Verse auch auf Latein lesen. Sie erlauben dem Latinisten diese, ja, Liebhaberei oder diese Hommage an sein Fach. Zuerst Deutsch. Dann unterwies er den Sohn, also Daedalus, mein Icarus, lass dich ermahnen, halte die Mitte der Bahn, dann fliegst du zu tief, dann beschwert die Welle die Federn zu hoch. Dann wird die Glut sie versengen. Zwischen beiden richte deinen Flug auf. Und schaue du nicht auf Bootes, nicht auf den Bären und nicht aufs gezückte Schwert des Orion. Ich sei dir Führer allein. So gab er die Richte dem Flug und passte den Schultern das unvertraute Gefieder an. Während er schafft und mahnt, benetzt sich die Wange des Greises, zittert des Vaters Hand. Er küsst sein Söhnchen. Es sollte niemals wieder geschehen. Und dann, vom Fittich erhoben, fliegt er voraus voller Sorge um den zarten Gefährten, dem Vogel gleich, der von hohem Nest seine Jungen lockt in die Lüfte, mahnt ihm zu folgen und zeigt die gefahrvolle Kunst. Seinen eigenen Flügel rührt er und blickt zurück auf die seines Sohnes. Wer sie erblickt, ein Fischer vielleicht, der mit schwankender Rute angelt, ein Hirte, gelehnt auf den Stab, auf die Sterzen gestützt, ein Pflüget, sie schauen und staunen und glauben, Götter zu sehen, da durch den Äther sie nahen. Übrigens, dieser Hirte und der Fischer und so weiter, den haben sie bei Bruegel gesehen. Sie sehen also auch Bruegel benutzt als Vorlage für sein Bild, die Version in den ovidischen Metamorphosen. Das sieht man vor allem bei niederländischen Malern ganz, ganz, ganz deutlich und immer wieder. Jetzt die versprochene lateinische Version des Ganzen. Instruit et natum medioque ut limine curas icere ait, monio, ne sidi misero ibis undagravet penassi celsio ignis adurat. Intra utrumque vola, nec de spectare beoten aut heliceni ubeo strictum quorionis ensem. Meduce carpe viam, pariter praecepta volandi, tradit et ignotas, umeris accommodat alas. Inter opus moditusque genail maduere seniles et patriae tremuere manus, dedit oscula nato, non iterum repetenda suo penisque leratus ante volat comitique timet, velut ales ab alto, quae teneram prolem produxit in aera nido. Ja, danke, aber ich mache es, damit Sie wirklich hören, wie schön diese Verse auch klingen. Lateinisch-antike Dichtung überhaupt baut sehr stark auf Klangeffekte und das ist deswegen wichtig, dass man das auch vorliest. Antike Dichtung wurde auch immer laut gelesen. Auch wenn man privat las, las man laut. Das heißt, ein Autor kalkulierte von vornherein akustische Effekte mit ein und die sind dann natürlich in einem höheren Maße für die Rezeption zu veranschlagen und eventuell auch in der Interpretation zu berücksichtigen, als wir dies dann natürlich heute bei unseren Texten tun, wo wir mit einer stillen Lektüre rechnen, außer jetzt bei Dichterlesungen oder so irgendetwas, oder im Drama oder anderen Gattungen. Der Mythos von Ikarus entfaltete ein reiches Nachleben. Dabei setzte sich vor allem eine Bedeutungsebene, nämlich die pädagogische durch. Ikarus wurde in diesem Zusammenhang immer wieder als negatives Beispiel beigebracht, wenn es um das Thema Gehorsam gegenüber Autoritäten ging. Besonders beliebt war der Mythos dann, wenn man den Respekt illustrieren wollte, den jüngere Generationen älteren schulden, wobei man sich vom tragischen Ende der Geschichte eine besonders intensive didaktische Wirkung versprach. Lassen Sie uns vor dem Hintergrund dieser Beobachtung folgende zwei Plakate betrachten. Beide stammen aus demselben Jahr, nämlich 2002, und beide kündigen eine ähnliche Veranstaltung an, und zwar einen Snowboard Freestyle Contest, die obendrein auch noch in derselben Region stattfinden, der erste in Fügen im Zillertal, der zweite in Seefeld. Nun, auf beiden Plakaten wird der Ikarus-Mythos zitiert. Das auffälligste Element auf dem ersten ist der Titel der Veranstaltung, Wings of Ikarus. Dieses Element wird auch in der grafischen Gestaltung aufgegriffen. Der nachdenklich kniende und sich auf sein Sportgerät stützende Snowboarder trägt nämlich Flügel. Ähnlich ist es beim zweiten Plakat. Dort finden wir zwar keine Anspielung im Titel, der offensichtlich bereits an den Sponsor der Veranstaltung verkauft worden war. Wir blicken aber wieder einen Snowboarder mit Flügeln und ein zusätzliches Element im Hintergrund, nämlich die Sonne, deren Leuchten recht aggressiv dargestellt wird. Schauen Sie zum Beispiel auf die Emanationen des Himmelskörpers hier, hier und hier. Diese Emanationen erinnern weniger an Sonnenstrahlen, denn ja fast an einen Feuerregen. In diesem Zusammenhang erlaube ich mir noch einmal zum ersten Plakat zurückzukehren und auf ein weiteres Detail zu verweisen, das dem Mythos von Ikarus und Daedalus geschuldet sein könnte. Und ich sage könnte, weil es hier ja vielleicht auch ein Zufall sein könnte. Nun, unter den auf der Veranstaltung eingeladenen Live-Acts, also die Bands sozusagen in der Jugendsprache, nicht, befindet sich auch die Hip-Hop- und Trip-Hop-Band Wack Solutionists. Hier haben wir das. Deren Namen, dessen zweiter Teil übrigens aus dem Lateinischen stammt, sich mit Wachsauflöser übersetzen lässt. Das Auflösen von Wachs ist nun aber ein zentrales Moment in unserem Mythos und vielleicht wurde die Band, aber das ist jetzt wirklich nur Spekulation, auch deswegen zu dem Event eingeladen, weil nicht nur ihre Musik, sondern auch ihr Namen gut zu dem Icarus-Motto der ganzen Veranstaltung passte. Diese Vermutung können wir vielleicht erhärten, wenn wir danach fragen, wie die Band zu ihrem Namen gekommen ist. Vielleicht bewegte sie sich von Anfang an im Snowboard-Milieu. Das ist ja sehr häufig, dass diese Sportarten dann auch noch ihre eigene Musik haben, so wie sie ihre eigene Kleidung haben und so weiter. Also wäre dem so, hätten wir in den Bandnamen einen Verweis auf ein wichtiges Stadium in der Präparation eines Snowboards. Beim Wachsen des Bretts muss das Wachs natürlich auch geschmolzen werden. Aber wie gesagt, das sind Spekulationen. Vielleicht weiß ich da aber in ein paar Wochen mehr. Ich bin nämlich an der Sache dran und versuche gerade Kontakt mit den Gründern der Band aufzunehmen. Es ist mir noch nicht gelungen, aber die haben eine Homepage und bis jetzt habe ich noch keine Rückmeldung gekriegt, aber ich kann hartnäckig sein. So. Wir müssen uns nun aber die Frage stellen, warum wir Icarus in diesem Ambiente überhaupt wiederfinden. Nun, die erste und wichtigste Analogie, die dafür verantwortlich ist, dass sich Snowboarder für diesen Mythos interessieren, ist sicherlich die, und das ist ganz offensichtlich, dass es in der Geschichte von Icarus ums Fliegen geht. Und zwar, Snowboarder beschränken sich ja nicht aufs bloße Fahren, sondern verwirklichen sich besonders beim Jumpen und durch die Luft fliegen. Und ein wichtiges Detail sind hier dann auch die technischen Hilfsmittel, die sowohl von Daedalus und Icarus als auch von den Wintersportlern benutzt werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch nochmal daran, dass wir das Wachs nicht nur als Werkstoff beim Flügelbau der beiden Griechen finden, sondern dass das Material eben auch beim Snowboarden Verwendung findet. Das ist aber schon mal etwas, aber die entscheidenden Entsprechungen stehen meiner Meinung nach aus. Ich denke nämlich, bei der Vereinnahmung des Mythos durch die Snowboarder spielt auch das Alter der Verunglückten eine Rolle. Es handelt sich nämlich um eine junge Figur. Auch Snowboarder sind meist jung und das gilt auch für die von ihnen gelebte Kultur, ihr Lebensgefühl. Ein Blick auf die Pisten wird ihnen das bestätigen. Damit zusammenhängt der nächste Punkt, das Thema der Liebe zur und des Spiels mit der Gefahr. Der Icarus vielleicht etwas drastischer ausgesetzt ist als ein Freestyler, die wagemutigen Sprünge, die bei den einschlägigen Wettbewerben durchgeführt werden, lassen aber gar manchen Zuschauer den Atem stocken und führen, glaubt man den entsprechenden Unfallstatistiken aber immer auch wieder zu mehr oder weniger ernsthaften Verletzungen. Mit dem Aspekt Jugend und Gefahr hält oder hängt noch ein weiterer zusammen, der des Generationenkonflikts, auf dem Icarus Absturz letztendlich beruht, und der sich auf den Pisten unserer Wintersportorte alljährlich auch im Konflikt mit der meist aus den älteren Generationen gebildeten Gruppe der Skifahrer materialisiert. Ich lese Ihnen den Beginn einer einschlägigen Zeitglosse von Steffen Köpf vor. Im letzten Jahr hatte sie sich zaghaft angebahnt. Nun ist sie passiert, die größtmögliche Katastrophe für jeden skifahrenden Vater. Der Sohn will snowboarden. Dem im Zeichen des Alpenverein edelweiß aufgewachsenen, mit Bergwanderhunden sind wie hier groß gewordenen Vater blutet das alpine Herz. Er muss mit ansehen, wie sein Kind in einen völlig anderen Kulturkreis abdriftet. Was habe ich nur falsch gemacht? Ich hatte gehofft, dass dieser mit Fang und Action gefüllte Kelch an uns vorübergeht. Nun erleben wir den Totalzusammenbruch der ohnehin schon dürftigen zwischenfamiliären Kommunikation. Wenn wir uns nicht bald einen Sprachführer besorgen, werden wir Eltern bestenfalls noch als auslaufende Grufti-Modelle mitleidig belächelt. Und das, nachdem die Familienkasse einen Aderlass ohnegleichen hinnehmen musste. Denn das Zeugs zum Snowboarden kostet Geld. Während ich sentimental von Freuden am Steilhang, Dobel oder Schussstück quassle, dreht sich beim Junior alles nur noch ums Bumper, Spins, Hike-Jumps und Rails. Ja, Sakra, wo sind wir denn? Noch in Tirol oder schon im Cyberspace? Innsbruck wird bald Internet Bridge heißen und im Jagerde brodelt Ecstasy. Unser langjähriger Familiensportort ist jetzt zur oberaffengeilen Border Arena mutiert. Man trifft sich nicht mehr auf der Piste, sondern an der Halfpipe. Papis stolz gemurmelte Erinnerung an frühmorgendliche Pfundsschwünge auf schwarzer Piste wird ironisch mit der Frage nach Spins und Airs niedergebügelt. Besonders konkret und akut wird der Generationskonflikt, wenn es um den fehlenden Gehorsam der jungen Sportler geht. Das größte Konfliktpotenzial hat dabei die Abneigung der Snowboarder, ihrem Hobby auf präparierten Pisten zu frönen, beziehungsweise ihre Vorliebe, abseits dieser und im Tiefschnee zu Tal zu fahren. Nicht zuletzt aufgrund der nicht konformistischen Aktivitäten der Snowboarder warnen in unseren Skigebieten immer häufiger Verbotsschilder vor den Gefahren, den rechten Weg zu verlassen. Es ist verbannt, dass ihre Message den Verhaltensregeln entspricht, die Daedalus seinem Sohn vor den Abflug gibt. Medio ut limine curas, Icarus soll den Weg durch die Mitte nehmen, und inter utrunque vola, zwischen beiden Regionen, das heißt zwischen Meer und Sonne, fliegen. Kommen wir nun aber zum zweiten Beispiel. Die ebenfalls bei Ovid überlieferte Geschichte von Phaethon ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie jene von Icarus. Deshalb darf ich Ihnen mit noch größerem Recht eine Zusammenfassung bieten. Phaethon ist der Sohn des Sonnengottes Helios und der Klimene der Gattin des äthiopischen Königs Merops. Nach einem Bubenstreit mit Epaphus, dem Sohn des Zeus und der Io, der die göttliche Abstammung seines Spielgefährten in Frage stellt, fordert Phaethon von Helios ein Pfand, das seine Abstammung beweist. Helios willigt ein, dummerweise, ohne sich vorher zu erkundigen, was der Sohn jetzt will, und erlaubt Phaethon unvorsichtigerweise, sich ein Pfand auszusuchen. Phaethon will sich den Wagen seines Vaters, eben den von Feuerrösser gezogenen Sonnenwagen, einen Tag lang ausleihen. Natürlich kommt es zur Katastrophe. Phaethon kann die Pferde nicht im Zaum halten und löst einen immensen Weltenbrand aus. Ovid schildert das so: Tum vero phaeton conctis e partibus orbem aspicit acen sum nectantus sustinet aestus ferventis quau ras velut e fornace profunda ora trahit curusque suos candesce resensit und so weiter, beziehungsweise auf Deutsch: Phaethon aber sieht da nun entzündet an allen Enden den Erdkreis. Er hält die gewaltige Hitze nicht aus. Und wie aus dem tiefen Schacht einer Esse schöpft er im Atem feurige Luft und fühlt den Wagen unter sich glühen. Schon vom Ager der Achse emporgeschleuderten Staub nicht mehr zu ertragen, umwölkt von heißem Rauche, von schwarzen Schwaden umwoben, weiß er nicht, wohin es ihn führt und nicht, wo er ist. Die Willkür der fliegenden Pferde entrafft ihn. Schließlich beendet Zeus die wilde Fahrt, indem er den Sonnenwagen mit seinem Blitz zerschmettert. Phaethon stürzt tot in den Eridanus, das ist der antike lateinische Name für einen Po. Hier sehen Sie wieder ein Sarkophagrelief, dieses Mal aus dem 3. Jahrhundert. Es zeigt das von Phaethon angerichtete Chaos, also diese Massenszene passt sehr gut eben zu den Verwüstungen, die Phaethon angerichtet hat. In der Mitte haben Sie den stürzenden Jungen. Der ist hier, sehen Sie ihn, herunterfallen. Rechts neben ihm Teile des zerstörten Wagens, ein Rad zum Beispiel. Hier sehen Sie die Pferde. Da oben ist eine Szene aus der ersten Phase des Mythos, wo nämlich der Sohn den Vater darum bittet, eben sich den Wagen einen Tag lang ausleihen zu dürfen. Das ist ja häufig so bei antiken Reliefdarstellungen, dass die im Prinzip wie Comics zu lesen sind, in denen eben verschiedene Episoden der Geschichte seriell dargestellt werden. Aber nun zu unserer Alltagskultur, und zwar zum Volkswagen Phaeton. Mit diesem Modell versuchte VW, Deutschlands prestigeträchtiger oder prestigeträchtigster Produzent von Mittelklasseautos, 2001 in die Oberklasse vorzustoßen und der Mercedes S-Klasse, dem 7er BMW oder dem eigentlich hauseigenen Audi mit seinem A8 Konkurrenz zu machen. Hier einige Bilder der schmucken Limousine, die natürlich von mehreren etablierten Werbefirmen und von horrenden Kosten gesteuerte Namenswahl orientierte sich vor allem an zwei Kriterien. Zunächst war einmal die griechische Bedeutung des Namens, Phaeton, heißt nämlich, wenn man es übersetzt, der Leuchtende, eine sicher passende Titulatur für das neue Flaggschiff aus Wolfsburg. Zweitens, und noch wichtiger, war für die Hersteller die Anknüpfung an einen Kutschentyp, der ab Mitte des 18. Jahrhunderts gebräuchlich wurde. In seiner ersten Phase zeichnete sich das Modell durch seine große Sportlichkeit, Innovation und Eleganz aus. Es war offen und wurde hauptsächlich in der Freizeit verwendet, und zwar von wohlbeduchten Männern und Frauen des Adels und des aufstrebenden Bürgertums. Seinen eben angeführten Charakteristika verdankt das Gefährt wahrscheinlich auch seinen Namen. Da ist man nicht ganz sicher, das sind nur Hypothesen. In einer einschlägigen Publikation vertritt Gerolf Diedl die These, dass das noch unausgereifte Fahrzeug in besonders viele Verkehrsunfälle verwickelt war. Ich zitiere: Den Kutschenfahrern erging es wie dem jungen Phaeton, sie verunglückten wegen technischer Mängel, unausgereifter Konstruktionen, schlechter Straßen und Wege, Selbstüberschätzung und zu hoher Geschwindigkeit. 18. Jahrhundert, also für das 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Phaeton vom Sport zum Luxuswagen, der sich durch einen großzügigen Innenraum, generellen Komfort, hochwertige Materialien, exklusive Verarbeitungsmethoden und allerlei technische Spielereien auszeichnete. Das soziale Prestige des Gefährts, beziehungsweise dann natürlich das seiner Besitzer, blieb dadurch gewahrt, konnte noch gesteigert werden. Auf jeden Fall wurde das Phaeton-Konzept Anfang des 20. Jahrhunderts auch der Entwicklung von Automobilen zugrunde gelegt. Das Auto war ja im Prinzip am Anfang nichts anderes als eine Kutsche, in die man einen Motor angebaut hatte. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Autos aus der Luxusklasse dann immer wieder mit dem Zusatz Phaeton versehen. Also Sie haben es hier auf der Folie, 1924 finden wir den W3 Phaeton von Maybach, 1928 gibt es einen Audi Imperator Phaeton und im nächsten Jahr einen Adler Standard 8 Phaeton. Genau an diese Tradition wollte VW mit seinem Phaeton anschließen. Offensichtlich rechneten die PR-Experten im Dienste der Wolfsburger dabei mit zwei Dingen. Erstens, die Tradition, nach der Luxuslimousinen mit dem Namen Phaeton versehen werden, ist noch so lebendig, also damit rechnen sie, dass die mit ihr verbundenen positiven Assoziationen im Luxus, Elite und so weiter dazu beitragen, das Image des neuen Modells zu steigern und seine Akzeptanz in einem neuen Käuferkreis zu sichern. Der zweite Punkt, mit dem die Werbung rechnet, ist der, dass die antike Tradition, nach der der junge Phaeton in einem Akt von Selbstüberschätzung einen Verkehrsunfall kosmischen Ausmaßes verursacht und beinahe die gesamte Welt in Brand steckt, mittlerweile so verschütt gegangen ist, dass sie das positive Image des neuen Modells nicht untergräbt. Also sie rechnen damit, dass dieser Mythos nicht mehr bekannt wird, dass sich die Leute nicht mehr daran erinnern. Nun, diese Voraussetzungen stimmten nicht ganz. Ganz am Anfang sah es vielleicht sogar danach aus, als ob VW mit seiner Einschätzung recht behalten sollte. Vor allem die Fachpresse lobte die Namenswahl und würdigte auch die mit ihr verbundenen automobilgeschichtlichen Implikationen. Kurz danach aber gewannen zusehends Zweifel an der technischen Leistungsfähigkeit des neuen Modells die Oberhand, zu denen dann natürlich als Folge hiervon Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Durchschlagkraft des Modells hinzutraten, die sich später als wahr erwiesen. Der Phaeton verkaufte sich nämlich zumindest bis 2008, ich habe gelesen, in den letzten zwei Jahren sind mehr Modelle verkauft worden, also da sind die Verkaufszahlen erheblich gestiegen. Also am Anfang hat er sich jedenfalls ganz schlecht verkauft. In den USA wurde er dann 2005 sogar völlig vom Markt genommen. Diese Probleme fungierten nun als Katalysator für die kulturelle Erinnerung, die nun nicht mehr von der Fachpresse aus dem Autobereich, also Auto, Motor, Sport und Autobild und so weiter, sondern von überregionalen Medien mit einem gewissen intellektuellen Anspruch, darüber kann man streiten, aber sagen wir, der Anspruch ist zumindest da, also Wochenzeitschriften wie Spiegel und so weiter, bestimmt wurde. Es kam zur Auferstehung vom Phaeton des Sohns des Helios. Sein Charakter und Schicksal wurde nun mit dem des neuen Kinds vom VW in Verbindung gesetzt. Vor allem die Hybris, mit der die Wolfsburger den angestammten deutschen Luxusmarken Konkurrenz machen wollten, wurde erbarmungslos an den Pranger gestellt und mit Hohn und Spott übergossen. Ich zitiere nun aus einigen einschlägigen Meldungen. Sie werden Ihnen ein repräsentatives Bild von der Schlagkraft der Analogie aus dem Mythos liefern. In seiner Autorubrik von Spiegel Online schreibt Jürgen Panda bereits am 12. Dezember 2001, damit ist der Beitrag übrigens eines der wenigen Beispiele, in dem der Name des Wagens ohne den Verweis auf die genannten technischen und ökonomischen Probleme kritisiert wird. Die Meldung hat also quasi Orakelcharakter. Also Jürgen Bander schreibt Folgendes, und zwar unter dem Titel Totalschaden, Amokfahrt in die Mythologie. Der Name Phaeton soll ein Thema aus der Antike in die Zukunft des gehobenen Automobilbaus projizieren. Dass Phaeton, der Leuchtende, als erster Amokfahrer der Welt in die Geschichte einging, hat VW bei all dem Anspruch an seine Luxuslimousine wohl nicht so recht bedacht. Ein neues Auto braucht einen neuen Namen und der sollte am besten so gewählt sein, dass er das Wesen des Wagens erfasst. Die Namen von Sportwagen sollten fetzig klingen, die von Familienautos nett und Luxuskarossen brauchen eine exklusive Anrede. So dachten wohl auch die Verantwortlichen bei VW, als es darum ging, die erste Oberklassenlimousine der Marke zu benennen. Bisher hieß der Wagen nur D1. Irgendwann, nach stundenlanger ergebnisloser Diskussion, muss einer der Anwesenden wohl zu einem Mythologielexikon gegriffen haben und schließlich den Buchstaben B aufgeschlagen haben. Phaeton, der Leuchtende, stand da zu lesen. Wunderbar, das passt. Leider hat offenbar niemand weitergelesen. Es war ja auch schon spät. Inzwischen ist es zu spät. VW hat das Luxusauto offensichtlich nach dem ersten Amokfahrer der Weltgeschichte benannt. Der Dichter Ovid berichtet in seinen Metamorphosen vom Sonnenkönig Helios, der jeden Tag den von vier feurigen Rössern gezogenen Sonnenwagen über den Himmel lenkte. Phaeton, sein Sohn, lag seinem Vater jeden Morgen in den Ohren, er solle ihm doch einmal die Zügel überlassen. Eines Tages gab Helios nach. Eine verhängnisvolle Entscheidung, denn Phaeton ging ja die Pferde durch, ESP gab es damals noch nicht. Und so schleuderte der Sonnenwagen wie wild aus der Spur. Das Gefährt riss einen Schlitz in den Himmel, daraus wurde angeblich die Milchstraße und stürzte dann in der Nähe des Äquators brennend zur Erde. Der Sage nach sind die Menschen in diesen Regionen deshalb bis heute schwarz. Und was tat Göttervater Zeus, sozusagen oberster Himmelspolizist und Verkehrshüter? Er blitzte den rasenden Halbgott vom Firmament und ließ ihn an der Mündung des Eridanos, heute ist der Fluss unter dem Namen Po bekannt, ins Meer stürzen. VW teilt dazu Folgendes mit. Der Name Phaeton nimmt ein Thema aus der Antike auf und projiziert dieses in die Zukunft des modernen Automobilbaus. Zum Glück hat das Auto 8 Airbags, allerdings hat es auch deutlich mehr als 4 Pferdestärken. Hier nun als zweites, letztes Beispiel Auszüge aus der Printversion des Spiegel. Der Artikel reagiert jetzt schon auf die ersten beunruhigenden Meldungen über das neue Gefährt. Bereits der Titel, mythisches Crashkind, lässt nichts Gutes ahnen. Auch die Anekdote, mit der der Autor Christian Wüst den Artikel beginnt, schlägt in dieselbe Kerbe. Da geht es um die Einweihung in der gläsernen Manufaktur in Dresden, bei der auch der damalige Kanzler Gerhard Schröder anwesend war. Erstmals durfte der Kanzler seinen künftigen Dienst-VW bewundern, eine Karosse namens Phaeton. Den Entwicklern macht der wuchtige Volkswagen Sorgen. Für griechische Götter hat der Hilfsarbeitersohn wenig übrig. Als Bundeskanzler Gerhard Schröder am vergangenen Dienstag in Dresden den Prototyp seines künftigen Dienst-VWs symbolisch übernahm, missfiel ihm der Name. Phaeton, abgeleitet vom Phaeton, dem Spross des griechischen Sonnengottes Helios, heißt der erste Volkswagen der Luxusklasse. Ich bleibe bei D1, erklärte Schröder. So hieß das bisherige Projektkürzel des Autos. Zu Preisen ab etwa 50.000 Euro soll der feine Volkswagen vom Montageband der gläsernen Manufaktur in Dresden rollen. Die Phaeton-Kunden und alle, die es gern wären, sind geladen, der Erschaffung des Autos beizuwohnen. Durch transparente Wände, deswegen gläserne Manufaktur, dürfen sie der Anbringung von Scheibenwischern und Blinkergläsern wie bei einem Stummfilm folgen. Die bei Großserienherstellern bislang unübliche Kundenbindungsmaßnahme begleitet den gewagten Schritt des VW-Konzerns, nun neben dem Audi A8 ein zweites Modell im oberen Preissegment anzubieten. Der Phaeton wird weltweit mindestens 20.000 Kunden pro Jahr gewinnen müssen, damit sich der Aufwand lohnt. In den USA zum Beispiel haben die einmal in einem Monat nur 63 Stück verkauft. Eine Zahl, die Audi seit 13 Jahren in dieser Liga nicht annähernd erreicht. Der Vormarsch in die Luxusklasse ist nicht nur ökonomisch ein Risiko, sondern auch technisch gewagt. Entscheidende Elemente des ohnehin gut ein Jahr hinter dem einstigen Zeitplan liegenden Projekts sind schlicht und ergreifend nicht fertig geworden. So ist es noch keineswegs gewiss, ob nicht der größte und teuerste Volkswagen am Ende dem zweifelhaften Vorbild seines göttlichen Namensgebers folgt. In Ovids Metamorphosen nämlich nimmt Phaeton die Rolle eines mythischen Crashkinds ein. Seine Geschichte kündet von einem missglückten Höheflug. Der ungestüme Jüngling schwatzt seinen Vater Helios den Sonnenwagen ab, doch beim wilden Himmelsritt verliert er die Kontrolle über die Rosse und setzt Himmel und Erde in Brand. Chefgott Zeus beendet den Horrortrip durch einen finalen Rettungsschuss. Er tötet Phaeton den Leuchtenden mit einem Blitz. Im Unterschied zu unserem Icarus-Exempel, dessen Machern es nicht nur gelungen war, die von ihnen intendierte Botschaft an ihr Publikum weiter zu vermitteln, sondern dabei auch noch einen Mythos vom Negativen ins Positive umzukehren und sich dabei gerade jene Charakteristika der von ihnen ausgewählten mythischen Figur zunutze zu machen, die vorher problematisch erschienen, eben dieser Ungehorsam. Im Gegensatz dazu liefert uns die Geschichte von der Rezeption des VW Phaeton ein Beispiel dafür, wie kolossal man scheitern kann, wenn man den Versuch unternimmt, Rezeption zu steuern. Für mich als Rezeptionsforscher ist dabei besonders interessant, dass man die Wirkmächtigkeit der antiken Tradition und vor allem jene des Mythos offensichtlich zu wenig ernst genommen hat, beziehungsweise dass sie offensichtlich stärker ist, als manche glauben möchten. Und dass das hin und wieder zu hörende Klagen über den Verfall der klassischen Bildung nicht immer ins Schwarze trifft. Unsere Erinnerung an die Antike ist offensichtlich so beständig, dass sie sich nicht einfach ausradieren und, was noch besser und eigentlich wirklich beruhigend ist, einfach manipulieren lässt. Für einen Liebhaber der Antike liest sich das Forfait des ehemaligen Autorjournalisten Peter Klinkenberg mit einer gewissen Schadenfreude. Ich zitiere: Angesichts dieser jahrelangen Phaeton-Tradition im weltweiten Automobilbau der Spitzenklasse überrascht es, dass selbst vermeintliche Autoexperten und zahllose Medienvertreter ein Projekt wie das der Oberklasse-Limousine der Marke Volkswagen lediglich mit der Sage vom griechischen Sonnengott Helios und seinem ungeratenen Sohn Phaeton in Verbindung zu bringen wussten. Vermutlich ein Indiz für den allgemeinen automobilen Kulturverlust. Epilog. Am 11. Oktober 2008 wurde der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider, Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls. Er saß am Steuer eines VW Phaeton. Die näheren Umstände des Unfalls, Haider war stark alkoholisiert, und seine Lebensgeschichte, sein kometenhafter politischer Aufstieg in noch jungen Jahren, aber auch sein in den Augen mancher selbstherrliches und anmaßendes Gebaren, haben den antiken Mythos auch hier aktiviert. Ein Diskurs, den man in zahlreichen Internetforen und auch in der Presse greifen kann. Hier ein Beispiel von vielen aus dem Online-Portal Weltmobil. Heute, sagte Haiders Stellvertreter und nunmehr geschäftsführender Nachfolger in der Landesregierung am Sterbetag, ist in Kärnten die Sonne vom Himmel gefallen. Man darf es auch etwas nüchterner ausdrücken. Der Landesvater, als solcher wird er in Kärntens Dörfern und Städten gepriesen, war volltrunken, 1,8 Promille, mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 170 Stundenkilometern am Steuer seines Dienstwagens, des mythischen, gleichsam schicksalshaften Namens Phaeton, ins Verderben gerast. Der Grund, warum ich mit diesem irritierenden Beispiel schließe, ist folgender. Icarus als Snowboarder und die Diskussion um die Benennung um den VW Phaeton haben uns etwas über den bewussten Umgang mit antiken Mythen und den dazugehörigen Rezeptionsmechanismen gelehrt. Dass Jörg Haider auf seiner Todesfahrt ausgerechnet in einem VW Phaeton unterwegs war, ist jedoch das Ergebnis eines puren Zufalls. Gerade dieser Umstand, eben dass sich die tragische Bedeutung eines Mythos durch einen Zufall aktivieren lässt, hat zumindest bei mir einen leichten Schauder hervorgerufen. Dieser Schauder ist, ich gebe es zu, irrational. Könnte aber auch vielleicht daran liegen, dass der Mythos sich gerade dann am lebendigsten zeigt, wenn es um die Themen Leben und Tod geht. Ein Aspekt, der sich Ihnen im Verlauf dieser Veranstaltungsreihe immer wieder gezeigt haben dürfte. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben, am Samstag hierher zu kommen. Applaus